Vorne kommen. Ihr Kinderlein, kommt. Wo seid ihr alle? Ihr setzt euch bitte alle so hin, dass ihr dort gucken könnt. Könnt euch auch die Kissen nehmen, euch hier vorne mit hinsetzen. Ja, setzt euch hierher, habt ihr noch Platz. Ich möchte euch heute was von unserer Wanderung erzählen, die wir Anfang September gemacht haben. Und zwar war ich mit Roland und Delmira und mit einigen anderen zusammen, Matzi und Roland waren auch mit dabei, waren wir wandern in der Sächsischen Schweiz. Und wie das so beim Wandern ist, trifft man auch Leute. Und ich habe dort eine Frau getroffen, die war recht groß und kräftig, hat auch eine recht dunkle Stimme und wir haben uns so unterhalten. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie eine Schäferin ist. Jetzt nicht mehr, jetzt ist sie in Rente, aber früher war sie Schäferin, sowas wie ein Hirte. Und ich fand das ganz spannend. Ich habe da auch so ein bisschen eine romantische Ader. Ich fand, dass das ein ganz toller Beruf ist. Ich habe das so gesehen, wie sie auf der Wiese mit den Schafen steht. Und ich habe ihr das auch so gesagt. Und da lacht sie und sagt, so romantisch ist das gar nicht. Schäfer sein ist schwere Arbeit. Und dann fing sie an zu erzählen. Schafe können nämlich ganz schön dumm sein. Und das hat mich etwas erstaunt. Sagt sie, es ist so anstrengend für einen Schäfer mit den Schafen auf der Weide, weil die Schafe einfach so dumm sind, die fressen alles, was sie vor die Nase bekommen. Egal, ob das gut ist für die Schafe oder nicht. Das zweite Bild bitte. Die kleinen Lämpchen sind bei ihren Muttis, die trinken noch die Milch, da ist das noch in Ordnung. Aber umso größer sie werden, umso mehr möchten sie haben. Und da gibt es Kräuter auf der Wiese, das nächste Bild, wo der Schäfer aufpassen muss, wo er die Schafe hinführt, dass sie die Kräuter nicht fressen. Weil wenn sie die fressen, können sie krank werden. Und dann gibt es Kartoffeln, wo die Schafe schon fressen dürfen, aber wenn sie zu viel davon essen, da kriegen sie Bauchweh und werden krank. Also auch da muss der Schäfer wieder aufpassen, weil die würden sich totfressen. Das nächste Bild. Und da musste ich so dran denken, dass in der Bibel davon gesprochen wird, dass wir ja auch Schafe sind. Und ich musste vorhin ein bisschen grinsen, als der Emanuel meinte, er hat dieses Bild gesehen mit dem Lämpchen und er wollte auch so ein Lämpchen sein. Und wir sind ja alle Schafe von Jesu, weil Jesu ist unser Hirte. Ja, und da ist das Problem. Schafe sind dumm. Schafe konsumieren, fressen alles, was ihm vor die Schnauze kommt. Wie ist denn das mit uns? Sind wir dumm? Denn ich schüttel den Kopf. Ja, und dann habe ich so weiter drüber nachgedacht. Und wie ist denn das bei uns? Da gibt's einen schönen Film im Fernsehen, den muss ich sehen. Da gibt's tolle Musik, die muss ich hören. Da gibt's Bücher, ach, die muss ich unbedingt lesen. Und oft denke ich gar nicht darüber nach, ob das wirklich gut für mich ist. Und deswegen ist es gut, dass wir einen guten Hirten haben, der uns einfach dort auch den Weg weist, der uns zeigt, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist. Das nächste Bild. Und in der Bibel steht, im Philipper 4, Vers 8 und 9, im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffend, ehrbar und gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Dort wird uns eigentlich gesagt, worauf wir achten sollen, wenn wir uns Bücher anschauen, wenn wir uns Filme anschauen. Wir sollen sie an diesem Text messen, ob es gute Bücher sind, ob es liebenswert ist, was da drin geschrieben ist, oder ob es vielleicht irgendwelche Sachen sind, wo einer den anderen betrügt, wo wir wissen, dass es nicht richtig ist. Also Gott gibt uns anhand der Bibel auch so ein bisschen eine Richtlinie, wie wir leben sollen. Lebt so, wie ich es euch gelehrt und euch als verbindliche Weisung weitergegeben habe und wie ihr es von mir gehört und an mir gesehen habt. Gott, der Frieden schenkt, wird euch beistehen. Und das war eigentlich so das, was mir bei dieser Begebenheit so in den Kopf gekommen ist. Wir sind Schafe und oft sind wir auch dumm und denken, wir wissen genau, was für uns gut ist. Und wir haben glücklicherweise, so wie die Schafe hier bei uns in Deutschland, einen Hirten, einen Schäfer haben, die auf ihn aufpassen, haben wir auch einen Hirten, der auf uns aufpasst und der uns anhand der Bibel sagt, was gut für uns ist. Und ich wünsche euch, dass ihr keine dummen Schafe seid, sondern dass ihr auf das hört, was der Hirte sagt und dass ihr dadurch ein gutes Leben haben könnt. Das war meine Kindergeschichte.
Herzlichen guten Morgen. Ich habe eine Predigt überschrieben, Hingabe an Jesus. Kennt ihr alle dieses Büchlein? Habt ihr euch schon einmal damit beschäftigt? Habt ihr es auch schon gelesen? In Jesus bleiben, von Helmut Haubeil aus Bad Aibling. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, ist es nicht schlimm. Ich hoffe, dass ihr es nach meiner Predigt mit Wissbegier lesen möchtet. In der Gemeinde, in der Vereinigung in Baden-Württemberg hat jedes Glied so ein Buch bekommen, so ein Heft, vor Jahren schon. Und in meiner Heimatgemeinde in Geildorf haben wir aus diesen 5 Themen, die in diesem Heftchen sind, eine Predigtreihe gemacht. Und ich habe damals das zweite Thema übernommen und das ist überschrieben Hingabe an Jesus. Und daher möchte ich die Predigt heute euch auch halten. Hingabe an Jesus. Es war ein ganz normaler Tag in Lübeck, der 12. August 2004. Ein jeder ging seinen Weg. Die einen genossen die Sonne, die anderen flanierten durch die Stadt und irgendjemand saß auf der Parkbank und schaute dem Treiben der Stadt zu. Jeder schien beschäftigt zu sein. Plötzlich unterbricht ein Bremsenquietschen, ein Schrei, ein metallisches Geräusch den normalen Alltag. An der Ampel da vorne hat ein Autofahrer ein Kind mit dem Fahrrad umgefahren. Dem Kind geht es gut, alles in Ordnung, er steht schon wieder vor seinem beschädigten Fahrrad. Der Autofahrer hat aber nur kurz angehalten und sich dann wieder von der Unfallstelle entfernt. Der Pastor der 7 Tagsadventisten, Anuka, nimmt diese Situation wahr und folgt diesem Autofahrer, um ihn zur Rede zu stellen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gelingt es ihm, das Fahrzeug des Unfallverursachers zu stoppen. Nach einem kurzen, heftigen Gespräch will der Prediger mit seinem Mobiltelefon die Polizei rufen. In diesem Moment greift der Unfallverursacher zu seinem Revolver und schießt den Prediger 2-mal in den Kopf. Dieser stirbt aufgrund seiner Verletzung noch im Unfallort. Das geschah vor fast 15 Jahren. War das Hingabe? Hingabe, was ist das eigentlich? Hingabe, der oder ein Schritt ins Ungewisse? Wem oder was gehen wir eigentlich hin? Und wem gilt diese Hingabe? Und warum? Haben wir was davon? Bekommen wir auch was zurück? Hingabe. Versuchen wir es einmal gemeinsam, uns diesem Begriff zu nähern. Im deutschen Duden wird der Begriff Hingabe wie folgt definiert. Erstens sexuelle Hingabe. Zweitens rückhaltloses Hingeben an jemanden. Wir halten uns an die zweite Definition. Rückhaltlose Hingabe. Damit wäre die Frage zu meinem Eingangsgeschichte-Bericht beantwortet, oder? Mehr als ein eigenes Leben kann ich nicht geben. Und trotzdem glaube ich, dass der Begriff eine andere Bedeutung hat, beziehungsweise wir nicht zufrieden sein können mit der Deutung aus dem Duden. Hingabe. Dieser Begriff löst bei vielen Menschen unwillkürlich Unbehagen aus. Die Vorstellung von Hingabe wird häufig verbunden mit Auslieferung, ja sogar Kapitulation. als käme er mit einer weißen Fahne aus einem Versteck und musste sich nun auf Gedeih und Verderb einem fremden Diktat oder Zwang unterwerfen. Und in diesem Sinn aktiviert die Vorstellung von Hingabe eine Urangst, die viele Menschen kennen. Die Angst vor Auflösung. Die Angst, dass nichts mehr von einem übrig bleibt. Sich unterwerfen heißt, die eigene Macht jemandem zu übergeben, der mächtiger ist oder scheint, als wir es selbst sind. Zu diesem Verhalten neigen wir noch mehr und stärker, wenn wir uns selbst wertlos fühlen. Diese Art, sich zu ergeben oder zu unterwerfen, hat aber aus meiner Sicht nichts mit Hingabe zu tun. Folgende Aussage soll von Buddha stammen. Einzig und allein durch Hingabe kann man die absolute Wahrheit erkennen. Und weiter führt er aus, Hingabe habe nichts mit kritikloser Anbetung oder dem Aufgeben der Eigenverantwortung zu tun, sondern vielmehr, wahre Hingabe ist eine stetige Empfänglichkeit für die Wahrheit. Wahre Hingabe hat ihre Wurzel in einer ehrfurchtsvollen Dankbarkeit, die zugleich klar, geerdet und intelligent ist. Soweit Buddha. Wie sieht es denn nun im christlichen Verständnis mit dem Begriff Hingabe aus? Wir als Christen, als Siebentagsadventisten, durften keine Probleme haben, den Begriff Hingabe zu erklären, oder? Wie lautet die Überschrift der Predigt? Hingabe an Jesus. Das ist ja wohl nochmal eine ganz andere Stufe der Hingabe. Hingabe für einen Fremden ist nicht vergleichbar mit der Hingabe an Jesus, oder? Im weiteren Verlauf möchte ich euch nun genau diese Hingabe an Jesus möchte ich mit euch betrachten. Wenn wir das Wort Hingabe einmal näher uns einmal anschauen, was steckt in dem Wort Hingabe drin? Geht ihr mit ihr überein, wenn ich sage Hingabe gleich übergeben? Was geben wir wem? Mit der Antwort dieser Frage kommen wir der Erklärung vielleicht schon ein Stück näher. Wir geben uns. Wir übergeben uns vollkommen an Jesus. Freiwillig. Da ist kein Zwang. Und diese Übergabe ist auch keine Handlung aus einer Angst heraus. Du, du und du haben das auch schon getan. Ich auch. Vor kurzem, vor noch nicht so langer Zeit oder gar schon vor über 50 Jahren. Wir alle haben eine grundlegende Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung gilt bis in alle Ewigkeit. Gottes Wort nennt diese grundlegende Hingabe an Jesus Bund mit Gott. Diese grundlegende Hingabe muss aber täglich gelebt werden. Das heißt, mit denen gefüllt werden, die wir Gott versprochen haben. Und da kommen wir nun an einen Punkt, der uns vielleicht doch etwas Unbehagen bereitet. Bei dem täglichen Gebet um Übergabe meines Lebens an Gott, was ich auch heute die grundlegende Entscheidung, den Bund mit Gott ausleben will, lässt mich sicher sein, dass sich Gott nicht in jeder Situation des Tages von ihm bewahrt weiß. Wenn ich mich zu dem geschlossenen Bund verpflichtet fühle, brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Gott steht zu seinem Wort. Wie sieht es aber mit mir aus? Bin ich treu? Halte ich mich an mein Versprechen? Ich habe da mal eine Frage an die Ehepaare in diesem Raum. Wann habt ihr eurem Ehepartner, eurer Ehepartner das letzte Mal ich liebe dich gesagt? Ich vermute heute Morgen. Oder war es gestern? War es letzte Woche? Oder ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Wenn es am Tag eurer Hochzeit war, herzlichen Glückwunsch, dass ihr noch verheiratet seid. Ich glaube, das wäre dann nicht selbstverständlich. Worauf will ich hinaus? Es ist wie mit der Hingabe, die einmal eine Entscheidung von uns verlangt, Aber mit dieser Entscheidung ist es ja nicht getan. Diese Entscheidung muss täglich gelebt werden und erneuert werden. Und wenn man es einen Tag oder eine Woche oder was ich gar keinen wünsche, noch länger nicht gesagt bekommt, wird sich der andere Ehepartner nicht gleich scheiden lassen, oder? Die Entscheidung der Ehe hängt nicht davon ab, ob und wie oft ich dem anderen "Ich liebe dich" sage. Ich habe mich einmal grundlegend für ihn entschieden, an guten wie an schlechten Tagen. Ein kleiner Einschub, und wenn es dann doch einmal zur Sprachlosigkeit kommen sollte, was hier in den besten Ehen einmal geschehen kann, dann nehmt euch einfach den Spruch der Floristen zu Herzen, der da lautet: Lasset Blumen sprechen. Klammer zu. Worauf will ich hinaus? Zu heiraten macht natürlich gar keinen Sinn, wenn man nicht die Absicht hat, verheiratet zu bleiben. Und verheiratet bleiben kann man auch nur, wenn man zuvor geheiratet hat. Das sagt schon Moritz Winden. Wir müssen uns täglich neu zu unserem Ehepartner bekennen und die Hingabe an ihn erneuern. Das scheint uns allen, die wir verheiratet sind, doch sehr einleuchtend und logisch, nehme ich jedenfalls an. Aber genauso ist es mit der Hingabe an Jesus. Wir alle hier sollen uns Jesus hingeben. Und diese Hingabe hat Konsequenzen. Mir ist bewusst, das ist leider ein Begriff, den wir alle nicht gerne mögen. Kompromiss gefällt uns schon viel besser. Aber bei der Hingabe an Jesus gibt es keine Kompromisse. Und das ist der Kern dieser Predigt. Wir können nicht das eine wollen und das andere nicht tun. Jetzt wird es vielleicht etwas persönlich. Ich wünsche mir, dass wenn wir heute diesen Raum verlassen, wir eine erneute, grundsätzliche Entscheidung getroffen haben, die dich im Einzelnen, aber auch uns alle verändert. Die die Gemeinde Schweinfurt verändert. Es soll heute eine neue Begeisterung in uns allen beginnen. Eine Begeisterung, die uns daran erinnert, was mit Gott möglich ist. All das Negative, das Schlechte soll aus unseren Herzen genommen werden. Aber nicht, dass wir am Ende diesen Raum verlassen, weil wir uns denken, war ja mal wieder eine gute Predigt. Bitte nicht missverstehen. Ich möchte nicht hochnäsig, eingebildet oder eitel erscheinen. Das liegt mir sowas von fern. Davon abgesehen, wie definiert man eine gute Predigt? Vielleicht eine Frage, die sich jeder selber stellen und beantworten muss. Nein, was ich sagen möchte, wir können doch nicht über ein solches wichtiges Thema miteinander sprechen und nach 45 Minuten gehen wir durch diese Tür und das war's dann. Es muss eine Konsequenz folgen. Was nimmst du heute mit aus dieser Predigt? Bist du hier, weil du offen bist für das Wort Gottes? Dass es dich anspricht? Dass es dich verändert? Deine Sicht der Dinge auf eine neue Ebene stellt? Du dich mal selbst hinterfragst? Es kann doch nicht sein, dass wir aus reiner Gewohnheit hier sitzen und uns nur berieseln lassen. Und wie oft tun wir genau das? Wir kommen hierher der Gewohnheit wegen. Lass uns durch das Wort Gottes in der Predigt, durch gute Gedanken, Anregungen und Nachdenkliches inspirieren, aber mit Verlassen dieses Raumes ist es vergessen. Und wehe, die Predigt dauert länger wie 45 Minuten. Das ist keine Hingabe an Jesus. Hingabe an Jesus hat Konsequenzen. Konsequenzen, die mein Leben grundlegend verändern. Verändern sollte. Nicht einmal, nicht zweimal, nein, täglich und auch zwar bewusst. Nun kommt vielleicht der Einwand. Wozu sollen wir uns eigentlich Jesus hingeben? Was habe ich davon? Gott möchte uns befreien, uns heilen. Doch gerade dazu müssen wir uns ihm völlig übergeben. mit unserem ganzen Wesen, unserer ganzen Natur. Als du geheiratet hast, hast du einen Teil von dir für dich behalten? Oder war die Übergabe an deinen Ehepartner 100%? Warum hast du ihm jetzt 90% versprochen? Die 10% sind ja nicht viel und ein wenig möchtest du auch in der Ehe von dir behalten. Man muss nicht alles erzählen, ein paar Geheimnisse, das ist auch nicht weiter schlimm, die behalte ich für mich. Ob das gute Voraussetzungen für eine Ehe sind? Bestimmt nicht. Und genauso ist es mit Gott und uns. Er gibt alles, was er hat. Wir sind es aber, die von dieser Entscheidung, der Hingabe an Jesus, um ein Mehrfaches profitieren. Gott verspricht uns unermesslichen Segen. So sagt Jesus zum Beispiel, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und er sagt auch, wer in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Gott kann uns aber nur verändern, wenn wir ihm dazu die Gelegenheit geben. Ein Töpfer kann auch nur den Ton formen, den er in Händen hält. Der Ton im Eimer ist wertlos. Hingabe an Gott, Hingabe an Jesus, bedeutet sich Gott ganz zu 100% anzuvertrauen. Es reichen keine 90 und es reichen auch keine 99%. Ich muss mich vollkommen ihm zur Verfügung stellen. Das sagt sich so leicht. Ich weiß. Aber genau darum geht es heute, an diesem Sabbatmorgen. Ich möchte euch alle zu einer Entscheidung bringen, die euer Leben aufs Neue verändert. Keiner soll diesen Raum unverändert verlassen. Es geht um euer. Es geht um, Entschuldigung, dein Leben. Was ist dir wert? Wer oder was hat in deinem Leben Priorität? Seid ehrlich zu euch selbst. Bist du sicher, dass die Antwort, die du dir gerade gegeben hast, die richtige ist? Muss ich mein Leben verändern? Könnte es sein, dass du dich gerade belogen hast? Heute bin ich provokant. Ja, ich weiß. Ich gebe mich nicht im Alltäglichen und dem Gewöhnlichen zufrieden. Wer ist unser Gott? Gott ist der große, einzigartige Schöpfer. Durch Jesus Christus dürfen wir Vater zu ihm sagen. Was für ein Geschenk. Gott ist allmächtig. Macht euch einmal allein dieses Wort bewusst. Allmacht. Kennt ihr einen Menschen, der allmächtig ist? Macht haben viele Menschen. Aber Allmacht, also ich kenne keinen. Und vor wem sollen wir uns denn fürchten? Welcher Mensch, ob Nachbar, Lehrer, Chef, sollte uns Angst bereiten? Kein einziger. Und wir kleinen Menschen, wir fühlen uns aber oft so groß. Wir sind Staub. Und trotzdem ist Jesus für uns Staubkörner gestorben. Was sagt Jesus? Hätten wir Glauben wie ein Senfkorn, wir könnten Berge versetzen. Was fehlt uns also? Ich habe hier in Schweinfurt noch keine Berge gesehen. Völlige Hingabe bedeutet, sich Gott ganz anzuvertrauen, sich ihm zur Verfügung zu stellen. Hundertprozentig. In Römer 12, Vers 1 steht, wenn ihr es mitlesen möchtet, Römer 12, der erste Vers. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, und ich ergänze, liebe Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, da haben wir den Begriff heute Morgen wieder, wie aus der Lektion, dass ihr eure Leiber gebt zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Hingabe bedeutet also, dass ich Gott mein Leben als Opfer hingebe, es ihm übergebe. Nicht wie im Alten Testament als Opfer, das verbrannt wurde, sondern als lebendiges Opfer, das ab dem Zeitpunkt der Übergabe, der Hingabe für und mit Jesus lebt. Bruder Johannes Mager hat dazu gesagt, hingeben, ausliefern, übergeben, sich ganz zur Verfügung stellen, das sind schwerwiegende, aber auch zugleich frohmachende Worte. Hingabe hat nichts mit Gefühlen zu tun oder mit Stimmungen. Sie bedeutet, sich selbst an den zu verschenken, den man liebt, zu 100%. Genau wie in der Ehe. Man verschenkt sich an den anderen. Hingabe bedeutet für Jesus Leben. Und das bedeutet wieder, und da wiederhole ich mich, Konsequenzen. Oder auch Entscheidungen. Es kann kein so weitergeben. Wenn Jesus Christus Gott ist und für dich und für mich starb, dann sollte mir, dann sollte dir kein Opfer, keine Konsequenz, keine Entscheidung zu groß sein, um es ihm darzubringen. Und es gibt etwas Wesentliches dabei zu beachten. Hingabe ist keine einseitige Angelegenheit. Bei der Ehe kann auch nicht einer Ja sagen und der andere sagt Nein oder vielleicht oder nein, mal gucken. Jesus hat sich zuerst gegeben. Er hat alles gegeben, was Gott geben konnte. Er lädt uns ein, alles zu geben, was wir als Menschen geben können. Es geht um alles, für alles. Die völlige Hingabe meines ganzen Ichs, das meint die Übergabe meines Willens und Lebens, es meint Lebensübergabe an Christus. Wie lautete der letzte Satz aus Römer 12, Vers 1? Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Was heißt das? Die Hingabe an Gott ist das Vernünftigste, was wir tun können. Und wie oft sind wir die unvernünftigsten Menschen? Wir wissen alles besser. Wir können alles. Wer will denn uns noch etwas sagen? Jeder vernünftige Mensch geht zum Arzt, wenn er krank ist. Jeder vertraut sich einem Führer an, wenn er zu einem Ort möchte, den er noch nicht kennt. Und was machen wir? Wer von euch hat schon einmal einen Anhalter oder eine Anhalterin mitgenommen? Ja, doch ein paar Hände. Wie war das? Seid ihr gleich ins Gespräch gekommen? Oder habt ihr eine Fahrt über Stunden ineinander gesessen? Aber die wichtigste Frage wäre ja, auf welchem Platz hat der, die Anhalterin, Anhalter gesessen? Ich vermute auf dem Beifahrersitz, oder? Wir haben fast alle Jesus mit auf unserer Lebensreise. Sitzt der auch bei dir? Auf dem Beifahrersitz? Oder gar auf der Rückbank? Gott möchte täglich von uns mitgenommen werden. Jeden Tag bei uns sein. Aber wir sollten ihn ans Steuer lassen. Denn dann würden wir keine Umwege in unserem Leben fahren oder gar in einer Sackgasse landen. Vertrauen ist wichtig. Vertraut auch Gott. Wenn ihr aus dieser Predigt auch nur zwei Sätze mitnehmen möchtet, dann kommt jetzt der erste. Wenn du allwissend wärst, dann würdest du genau den Weg gehen wollen, den Gott dich führen will. Ich wiederhole das nochmal. Wenn du allwissend wärst, dann würdest du genau den Weg gehen wollen, den Gott dich führen will. Bist du allwissend? Nein. Und nun fragst du dich, warum du schon wieder dich falsch entschieden hast, falsch abgebogen bist oder falsch gefahren bist? Gott respektiert deine Entscheidung. Gott wird niemals gegen unseren freien Willen tun. Er respektiert unsere Persönlichkeit. Er wartet aber auf unsere Zustimmung und handelt erst dann, wenn wir ihn darum bitten. Freiheit ist eine göttliche Grundvoraussetzung. Wenn wir uns Jesus vollkommen übergeben, werden wir keine Marionetten. Vielmehr begeben wir uns unter göttliche Navigation. Verlass dich auf Gott, seine Ordnungen, seine Maßstäbe, seinen Rat und dann gehe mit ihm deinen Weg. Schon in Sprüche 3, Vers 6 wird uns das versprochen. Sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Wir sollen nicht unseren Willen aufgeben, sondern nur den falschen Gebrauch unseres Willens. Es geht um die Aufgabe unseres Eigensinns. Wir werden Menschen mit Rückgrat, die ihren Standpunkt mit Weisheit und Höflichkeit vertreten. Und dazu gibt es etliche Beispiele in der Bibel. Sei es bei Daniel und seinen Freunden in Bezug auf die Essensfrage. Bei Daniel vor der Situation, wen bete ich an, unter Strafe bzw. der Aussicht auf die Löwengrube. Und die der Freunde vor der Entscheidung am Feuerofen, wen bete ich an. Sie alle zeigten Rückgrat. Und sind als Gewinner aus der Situation herausgegangen. Es fordert Vertrauen. Ganz sicher. Aber wem sollen wir vertrauen? Gott, dem Allmächtigen. Ich habe in einer Predigt gehört, in der über Personen aus der Bibel gesprochen wurde, die sich von Gott verlassen fühlten. Kennen wir alle. Jakob, Elia, auch du und ich, wir kennen diese Gefühle, diese Gegebenheiten, kennen Situationen, in der wir uns leer und alleine fühlen. Keiner versteht uns. Keiner ist da, der uns zur Seite steht. Was tut Gott? Lasst uns gemeinsam 2. Könige 6, die Verse 15 bis 17 lesen. 2. Könige 6, 15 bis 17. Es geht dort um Elisa. Elisa ist mit seinem Diener in der Stadt Dothan und sie sind umzingelt von den Aramäern, die eigentlich minütlich, stündlich angreifen. Und in diesem Zusammenhang geht es ab Vers 15. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus und siehe, da lag ein Herr um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, oh weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Elisa sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr ihm, dem Diener, die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa herum. Gottes Engelheere stehen für uns bereit. Und wenn es erforderlich ist, greifen sie auch ein. Gott ist allmächtig. Und wir in unserer Übermütigkeit, Kleingläubigkeit denken, das schaffe ich schon alles alleine. Es ist besser, wenn wir am Lenkrad sitzen. Wenn du weiterhin diesen Weg gehen willst, dann gehe ihn. Oder fahre. Ich möchte dich aber heute ermutigen, heute, jetzt eine neue Entscheidung zu treffen, dass es nur mit Gott geht. Und es geht viel, viel besser mit Gott. Das verspreche ich dir. Was muss ich tun? Das Wunderbare ist, dass unser liebevoller himmlischer Vater sogar bereit ist, auf unsere Bitte, unsere Entscheidung hin, die Voraussetzungen uns dafür zu erfüllen und zu schaffen. Wir müssen ihn ernsthaft im Gebet darum bitten. Das heißt, Gebete nach Gottes Willen sprechen. Dann wird Gott unsere Bitten, so hat er es versprochen, augenblicklich erhören. Gott wird, so hat er es versprochen, helfen, seine Hingabe an uns anzunehmen. Und jetzt kommt der zweite Satz, den ihr euch auf jeden Fall merken solltet. Hingabe an Gott ist kein Verlust, sondern ein großer Gewinn. Es ist ein Eintreten in ein von Gott geleitetes Leben. Auch den wiederhole ich. Hingabe an Gott ist kein Verlust, sondern ein großer Gewinn. Es ist das Eintreten in ein von Gott geleitetes Leben. Ich wünsche jedem, hier und heute, dass er diesen Gewinn für sich persönlich in Anspruch nimmt. Hier und jetzt die Entscheidung trifft, die sein Leben möglicherweise radikal verändert. Die ihm hilft, im Einklang mit dem Willen unseres Herrn Jesus zu leben. Es ist dir unendlicher Segen verheißen. Wir erahnen oft gar nicht, was uns entgeht, weil wir die falschen Entscheidungen treffen. Jesus befreit uns von der Tyrannei unseres Ichs. Begriffe wie Neid, Ärger, Rechthaberei, Gier, Sucht, Zorn, Stolz, Einbildung, Minderwertigkeitskomplexe und noch viele, viele mehr sind es, die unser Leben so oft bestimmen. Wie lange noch? Gott hat die Möglichkeiten, uns all dieses wegzunehmen. Stellt es euch doch mal vor. Es wäre das Paradies auf Erden. Und ich frage mich so oft, die Probleme, die wir in unserer Gemeinde, in unserer Freikirche haben, worauf beruhen sie? Wir alle haben ein Ziel. Aber wir gehen alle andere Wege. An der Liebe untereinander wurden die Urchristen in Jerusalem erkannt. Woran werden wir in Schweinfurt erkannt? Auf welche Stimme hören wir? Welche erhält uns am Leben? Und welche führt in den Tod? Die Stimme, die wir kennen, führt zum ewigen Leben. Lasst uns daher nicht töricht sein. Übergebe dein Leben heute neu an Jesus. Jesus hat uns versprochen, bleibet in mir und ich bleibe in euch. Ich wünsche uns allen ein Leben mit Jesus. Heute, morgen und in alle Ewigkeit.